Ich freue mich über jeden Bruder, über jede Schwester, die durch Gebet erreicht hat, das Wort des Herrn lieb zu gewinnen. Es ist ein besonderer Schatz in unseren letzten Tagen. Und wie ich meine, werden diese Gläubigen immer seltener. Der Nachwuchs lässt sehr zu wünschen übrig, sich in das Wort hineinzubegeben. Wir wollen heute ein Wort Gottes zusammen betrachten, und zwar Apostelgeschichte 17. Und da sind es die beiden Verse 30 und 31. Apostelgeschichte 17, ab Vers 30, da heißt es: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Soweit Gottes Wort. Wir könnten diese Verkündigung überschreiben: Die Zeiten der Unwissenheit. Es ist keine Verurteilung, es ist eine Allgemeinaussage, die aber stimmt. Durch die Sünde ist der Mensch dumm und faul geworden. So dumm ist der Mensch nicht von Gott erschaffen worden. Die Sünde ist, sie hat ihn deformiert. Und zwar in alle Richtungen. Der Mensch in der Schwachheit, die ihm eigen ist, spüren nur ganz selten jene Menschen etwas von dem, was sie eingebüßt haben durch die Sünde im Garten Eden. Die Schrift, unser Gotteswort, redet hier von den Zeiten der Unwissenheit. Die sündigen und abgefallenen Geister, welche seit dem Niederwurf eine ähnliche Deformation erlebt haben, sind aber hier nicht gemeint, weil die Heilige Schrift in diesem Vers von Menschen redet. Damit ist in den Zeiten der Unwissenheit nur der Ablauf der allgemeinen Menschheitsgeschichte zu sehen. Zu diesen Zeiten gehören die gesetzlose Zeit, die Gesetzeszeit und die Gnadenzeit, welche rund 6000 Jahre ausmachen. Obgleich allgemein der Mensch auch heute noch in absoluter Unwissenheit über Gott und seiner Absichten lebt, hat Gott die Zeiten der Unwissenheit, wie geschrieben steht, übersehen. Auch das wollen wir besehen, dass wir wissen, was hier gemeint ist. Wenn wir die Menschen um uns, die nicht an Christus glauben, betrachten, dann schmerzt uns das Herz, weil wir wissen, wohin sie gehen. Und dieses furchtbare Gericht steht vor der Menschheit. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Sie kämpfen um nichtige Dinge. Ich meine hier nicht nur Jugoslawien, sondern ich meine jeden Einzelnen um sein Recht, welches er vermeintlich hätte. Er verausgabt sich in nichtigen Dingen, aber das Entscheidende wird nicht erkannt. Warum nicht? Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Könnten sie es wissen? Jawohl! Warum wissen sie es nicht? Weil es nicht ihrem Interessensbereich unterliegt. Der Herr Jesus sagt an einer anderen Stelle, sie haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Punkt. Das ist die Antwort, warum jene Massen in unserem Europa glatt ins Verderben laufen, obwohl hier in Europa es kaum ein Haus gibt, ein Wohnhaus gibt, in dem es nicht eine Bibel gibt oder gegeben hat. An dieser Stelle muss aber auch gesagt werden, dass sich die hier erwähnte Unwissenheit nicht auf Israel, sondern auf die Nationen angewandt bezieht. Denn seit Jahrtausenden offenbarte sich Gott an dem Volke Israel, insbesondere mit Abraham beginnend, mit seinen Gedanken und Offenbarungen der Propheten. Beweis, Altes Testament. Damit lebte aber auch Israel nicht in der uns umgebenden Unwissenheit über Gottes hohe zukünftige Absichten. Deswegen betrifft diese Unwissenheit hier die Nationen, wie es geschrieben steht, wie auch die übrigen Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstande, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Epheser 4, Vers 17b bis 18, dort steht das. Paulus redet das so sehr präzis, dass gar keine Missverständnisse zurückbleiben können. Und ich freue mich, dass der Heilige Geist vermocht hat, einen aus den Aposteln zu finden, den er gebrauchen konnte für seine göttliche Präzision, die ja nun in seiner Heiligen Schrift ein besonderes Merkmal darstellt. Das ist die Unwissenheit im verfinsterten Verstand der Nationen. Schon eine furchtbare Sache gewesen, dass Gott sie dahin gab, ohne Gott in der Welt lesen will. Da kann es eine Angst werden. Ohne Gott in dieser Welt. Und das Gericht kommt täglich 24 Stunden mehr auf uns zu. Nicht der so eitle Mensch, sondern Gott ist. Er hat die Unwissenheiten, wie es hier heißt, übersehen. Das bedeutet mit anderen Worten, der allmächtige Herr rechnet den Nationen ihre Unwissenheit, ihre Dummheit ihnen nicht mehr schuldnerisch an. Das ist Gnade. Die Bibel bezeichnet solches als Gnade. Diese Übersehung hängt nämlich mit Golgatha zusammen. Seit diesem Augenblick gilt die Übersehung, weil dort die gottesliebende Gnade durch Sündenvergebung am Kreuz dargestellt wurde. Eine großartige Sache. Ich habe bis heute Golgatha noch nicht verstanden. Ich habe keine Probleme mit Glauben, nicht, dass da jemand denkt. Kein Milligramm. Aber verstehen kann ich das nicht. Ich kann es deshalb nicht verstehen, weil ich von mir ausgehe. Ich habe in meiner Gemeinde schon gesagt, ihr habt alle Glück, dass ich's nicht bin, der kommen sollte. Ich wäre nämlich nicht gekommen. Ganz einfach. Da steckt ein tieferes Geheimnis drin, dass Gott sich in seinem Sohne ermorden ließ, von denen, die er geschaffen hatte. Und das Schlimme ist, wer Christus nicht annimmt, auf ihm liegt die Blutschuld an dem Christus. Frommes Getue, frommes Gerede hilft da gar nicht. Hier geht's um Leben und Tod. Mit diesem Gott, in dem wir von Natur aus alle in Schuld stehen, versöhnt zu werden. Versöhnt durch sein Blut. Christus ist es, er hat für jeden Einzelnen, unwissenden, glaubenswilligen Menschen diese Unwissenheit beseitigt. Wer da will, der komme. Und Gott zwingt niemand, zu ihm zu kommen. Obwohl ewiges Leben und ewiger Feuersee damit verbunden ist. Wie der große und bekannte Apostel Paulus auch sagt, in Römer 11, 33, O Tiefe des Reichtumes, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Je mehr wir mit Christus verbunden sind, ich weiß nicht, ob es überall so ist, jedenfalls bei mir war es so, und je älter ich wurde, umso mehr habe ich mich zu Christus hin geflüchtet, weil das Älterwerden, es hat nicht erst jetzt eingesetzt, eine verunsichernde Begleitgeschichte in sich enthält. Ich war in meinem Leben immer etwas auf Sicherheit aufgebaut. Die hat mir der Herr gezeigt, dass das alles Unsinn ist. Er ist unsere einzige Sicherheit. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, umsonst bewachen es die Wächter. Dafür sind das Nachtwächter. Die Unwissenheit der Glaubenden ist ausgetauscht durch den Reichtum Gottes in Weisheit. Das ist Reichtum. Christus immer tiefer zu erkennen. Und je eher wir damit anfangen, umso tiefer geraten wir selbst in diese seine Gemeinschaft, in die Gemeinschaft mit ihm. Ein Problem, mit dem wir immer und immer wieder zu tun haben, wenn Menschen so um und über 80 ihr Leben Christus übergeben. Da hat's also wirklich den Schwarm. Da sind Nöte da, dass man glaubt, weil man nicht sofort ein Glaubenslöwe aufgrund der Übergabe geworden ist, die Bekehrung wäre schief gegangen. Wir müssen dann sagen, Glaubenslöwe wird man nicht durch eine Bekehrung, sondern durch einen gottgeziemenden Wandel über Jahre. Und nicht durch eine Bekehrung. Durch eine Bekehrung werde ich errettet. Das ist wieder was anderes. Diese Weisheit, von der wir eben hörten, betrifft das persönliche Verhalten. Und Erkenntnis betrifft das Verständnis hin zum Worte Gottes. Das sind die zwei Dinge, die sich in der Heiligen Schrift unterscheiden. So gebietet, haben wir gelesen, Gott den Menschen. Obwohl wir in der Zeit der Gnade leben, geht es hier um ewiges Leben und ewige Verdammnis. Und da kann aus der Liebe Gottes zu den Verlorenen Gott nicht umhin, um uns ein Gebot zu geben. Ich glaube, es ist untergeordnet in das Gebot seiner Liebe untergebracht. Er gebietet den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen. Ja, diese Buße ist das gottgewollte Mittel der Umsinnung. Wir erkennen uns einen falschen oder einen verderbten Weg gegangen zu sein. Nach der Buße gehen wir den rechten Weg, den Weg der Wahrheit, der allein einen jeden von uns ans Ziel zu bringen vermag. Buße verurteilt unsere Sünde. Eine Buße ohne unsere eigene Sündenverurteilung ist keine Buße und zeigt sofort die Notwendigkeit der Umkehr. Die Buße ist zugleich das Allheilmittel aller begangenen falschen Wege. Buße führt uns zu Gott und über Gott in die Vergebung. Denn nur bei ihm ist die Vergebung, die uns mit der Ewigkeit verbindet. Es hat Gläubige gegeben, die gemeint und gesagt haben, Buße, es sei nur für die Gottlosen da. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die Schrift sagt, alle allenthalben. Und zwar ist in diese Kategorie von Menschen jeder gemeint, der von Natur aus Sünder ist. Wer ist es, der die Buße der Aufrichtigkeit der Herzen verweigert? Nun, wir erinnern uns an Johannes den Täufer. Er nannte jene Otternbrut. Das ist ein hartes Wort dafür, es war. Die Buße verhindert das Gericht an Menschen. Also ist sie äußerst wichtig. Das Gericht an Menschen in Sünden. Gerade Kinder Gottes sollten in beständiger Bußgesinnung überhaupt vor Gott gefunden werden. Und ich glaube, es ist sogar gut vor Menschen. Und denen, die da bußfeindlich gesinnt sind, wir müssen sagen, man merkt ihre böse Gesinnung ihnen schon von Weitem an. Paulus schreibt an die Korinther in Kapitel 7, Vers 10 des zweiten Briefes und sagt, denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Heil brauchen wir dann nicht mehr, wenn wir beim Herrn sind. Aber solange wie wir in einem sündlichen Leibe leben, brauchen wir Heil. Das Mittel, die Salbe für die Heilung, ist die Buße. Danach ist Buße ein Gnadenmittel unseres Gottes. Wer wollte das nicht erkennen? Wer wollte das nicht verstehen? Auch dann, wenn die erwähnte Buße mit dem dann beschriebenen Tag, wir lesen etwas von dem Tag, in Verbindung steht, so ändert das an den bisherigen Ausführungen überhaupt nichts. In dem Tag, der hier in unserem Text erwähnt ist, ist der Tag des Gerichtes angesprochen. Gerade deshalb, weil Gott einen Tag des Gerichtes angekündigt hat, sollte der Wandel der Gläubigen in tiefer Buße erfolgen. Steht sogar geschrieben. Ein Gericht, in dem wohl über 5 Milliarden Menschen umkommen, soll unsere Herzen, die wir mit Christus verbunden sind, unberührt lassen? Wäre das Recht? Wäre das Gottes Recht, der uns aus der Verlorenheit herausgerettet hat und wir würden die Dinge dieser gewaltigen Menschheitsvernichtung unberührt an unseren Herzen vorübergehen und vorüberziehen lassen? Niemals. Der Petrus, der Apostel der Beschneidung, schreibt über die nach dem Tausendjahrreich sich vollziehenden Auflösung der Erde in 2. Petrus 3, Vers 10 bis 11. Da nun dies alles aufgelöst wird, Auflösung der Elemente, ist eine Angelegenheit, die nichts mehr zurücklässt. Ein wenig Getöse. Welches solltet ihr dann sein? In heiligem Wandel. Uns geht ja die Zeit der Auflösung der Erde überhaupt nichts an. Da sind wir schon lange beim Herrn. Aber warum schreibt denn das der Apostel? Weil es sich für Kinder Gottes, die die gewaltige Rettung in Jesus erfahren haben, nicht gleichgültig dahin leben dürfen in ihrem Wandel, als ging's ihnen nichts an. Geschwister, das sind die Punkte, mit denen wir am Richterstuhl Christi einmal, ohne gefragt zu werden, ob wir wollen, konfrontiert werden. Darum sollen alle, allenthalben Buße tun, weil Gott einen großen Gerichtstag schon, wie es heißt, festgesetzt hat. Gott weiß diesen Tag schon. Wir wissen ihn nicht. Ist gut so. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, dem diese Gerichtsereignisse nichts angehen. Das gibt's gar nicht. Wie viel mehr uns, die aus der Unwissenheit herausgenommen zur Erkenntnis der Wahrheit Gottes gelangt sind. Das ist nicht der Wille Gottes, dass wir so wandeln, als ob es uns nichts anginge. Denn auch wir haben diese Erde mit verseucht durch unsere Sünde, weswegen sie verbrannt werden muss. Das sind die Folgen der Sünde von uns. Und genau hier sind Buße und Beugung vor Gott am Platze. Jedenfalls so meint es die Heilige Schrift. Und darum ist uns solches geschrieben, weil auch wir die große Gnade benötigen, den von dem Vorläufen dieses Gerichtstages möglichst unberührt bei der Ankunft des Herrn aufgenommen zu werden in Herrlichkeit. Auch dann, wenn wir nicht in die 70. Jahrwoche direkt kommen. Der Herr möchte uns gnädig sein, dass die vorauslaufenden Ereignisse uns unbeschadet lassen. Ich möchte es nur sagen. Wer ganz scharfe Augen hat, wer ganz scharfe geistliche Ohren hat, der spürt, dass es alle Vierteljahr dunkler wird. Da vollziehen sich Ereignisse, da hätten wir vor 10 Jahren noch mit dem Kopf geschüttelt, was heute alles möglich ist. Und alles zielt auf diesen einen Punkt hin, der in der Heiligen Schrift an vielen Stellen angeredet ist. Es ist jener Punkt, dass diese Welt hier unter der Regie der Gottlosigkeit nicht mehr weiter weiß, dass die Menschen verschmachten. Nicht, weil was passiert, sondern nur aus Furcht der kommenden Dinge. So redet die Bibel. Und die Leute haben alle Angst. Und diese Angst wird immer stärker. Ich muss manchmal lachen oder an mich halten, dass ich die Leute ernst nehme. Warum nehmen sie nicht Zuflucht zu Christus? Hat bei uns neulich mal gesagt, freut euch, wenn es immer dunkler wird. Um Mitternacht kommt er, unser Herr. Wir halten das ohne dies nicht auf. Wir wollen es auch gar nicht aufhalten. Das, was wir noch wollen, ist, dass wir dem Herrn keine Schande bereiten in den letzten Tagen unmittelbar vor seiner Wiederkunft. Deswegen rufen wir jetzt schon, komme bald, Herr Jesus. Und jeder verantwortliche Errettete sollte diesen Ruf täglich hin zu Christus erschallen lassen, damit wir Gnade finden in seinen Augen, damit die Zeit verkürzt werde. Ich habe immer so ein komisches Bangen in mir, wenn ich auf Israel schaue. Als sie vom Schilfmeer raus waren, da war der Weg mit den Kindern und dem Vieh und alles, was sie hatten, ein Weg von gut 14 Tagen, von gut 2 Wochen. Und 40 Jahre haben sie gebraucht. Warum? Wegen Untreue, wegen Unglauben hin zu Gott. Nicht, dass es bei uns auch so sei, dass dies ein Fingerzeig wäre, über dem wir uns zu schämen hätten, wenn wir nicht treu in den Dingen der Verwaltung göttlicher Angelegenheiten gefunden werden. Und dann wird über diesen Tag noch etwas gesagt. Da heißt es im Text, an welchem er den Erdkreis richten wird. An diesem Tag, dieser Tag hat aber nicht 24 Stunden, sondern er hat einen Ablauf von 7 Jahren. da richtet er den Erdkreis. Denn es ist hier geredet, dass der Herr einen Tag schon gesetzt hat, wo der Erdkreis gerichtet werden soll. Der Erdkreis hier ist die ganze Erde, worüber sein gerechtes Gericht kommen soll und kommen wird. Und das lesen wir auch in 1. Samuel 2,10. Da heißt es, Jehova wird richten die Enden der Erde, also bis an das Ende. Genau dort, wohin wir das Evangelium zum Zeugnis nach Apostelgeschichte 1, Vers 8 zu bringen hatten, bis an die äußersten Enden, wird sein Gericht gehen. Aber vorher sollte die Gnade unseres Gottes verkündigt werden, dass jene Menschen, und wenn es Eskimo sind, noch einmal etwas von der Rettung, von der ungeheuerlichen Errettung in Christo erfahren. Da wird es keinen Restbestand auf dieser Erde geben, der nicht auch unter sein Gericht fällt. Unter dem Gericht an der Erde ist in Sonderheit an die schuldigen Völker gedacht. Wenn wir diese Völker besehen über die Geschichte, über den geschichtlichen Ablauf, das ist eine furchtbare Sache. Diese Völker werden als die Nachkommen jener Völker gerichtet. Wie wir das im Jesaja 3, Vers 13 lesen, er tritt auf, um die Völker zu richten. Und darum wird der Herr kommen, um mit Feuer zu richten, Amos 7, Vers 4. Wir haben ja die Welt in 4 Gerichtsvorgängen zu sehen, 2 Wassergerichte und 2 Feuergerichte. Erste Wassergericht, 1. Mose 1, Vers 1, bei dem Niederwurf jener Ungehorsamen auf die Erde, hatte zur Folge eine Überschwemmung. Jene zweite Wassergerichtsfolge bei Noah, dann kommen noch 2 Feuergerichte. Das erste in der 70. Jahrwoche, das unmittelbar bevorsteht. Und das letzte und zweite, wie wir gelesen haben, in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10 und 11, wo die Elemente aufgelöst werden. Aber dieses sein Gericht ist gerecht. Auch dann, wenn mehr als 5 Milliarden Menschen darin umkommen. Wie auch sein Gericht gerecht war, als Noah mit 8 Seelen übrig blieb, von einer Milliardenzahl von Menschen. Denn die Menschen wurden damals alt. Der Methusalem, der hat es fast bis zu 1000 Jahren gebracht und die haben sich da ungeheuerlich vermehrt, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Sein Gericht ist gerecht, war gesagt. Und genau diese Gerechtigkeit in seinem Gericht dürfen wir gewiss sein. Wie es auch in Jeremia 11, Vers 20 heißt, Jehova der Heerscharen, der du gerecht richtest, auch dann, wenn der Herr die ganze Erde dabei umkehren wird, bleibt seine Gerechtigkeit bestehen. Wie es im Jesaja 24, Vers 1b geschrieben steht, und er kehrt seine Oberfläche um und zerstreut seine Bewohner. Er wird diese Erde durch tiefen Regol behandeln, dass wir von der jetzigen Kultur unserer Häuser nichts mehr wiederfinden werden. Denn er lässt dann eine neue Schöpfung der Flora über die Erde gehen. Wir lesen davon im Propheten Jesaja 35. Genau das sagt der Prophet in Jeremia, wollen wir gerade mal Kapitel 4 aufschlagen, Jeremia 4, und zwar von Vers 23 bis 25. Da sagt der gleiche Prophet, ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer. Und den Himmel und sein Licht ist nicht da. Ich schaue die Berge an und siehe, sie beben. Und alle Hügel schwanken. Ich schaue und siehe, kein Mensch ist da. Und alle Vögel des Himmels sind entflohen. Das ist das Ende dieser unserer Sündenepoche seit der Wasserflut, weshalb der Herr einen Tag gesetzt hat, an welchem er, wie es heißt, den Erdkreis richten wird. Und weiter heißt es in unserem Text, in Gerechtigkeit. Jawohl, der Herr ist ein gerechter Richter, der bereit ist, nach 1. Petrus 4,5, Lebendige und Tote zu richten. Das Gericht der Lebendigen ist, dass 5 Milliarden Menschen das Leben ausgemacht wird bei der 70. Jahrwoche. Und das Gericht der Toten, das finden wir dann am großen weißen Thron wieder. Mit dem Endziel, gehe nach. Und die Menschen, nach Römer 10, Vers 3, haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Die Tiefe der Erkenntnis des Apostel Paulus muss auch in seinem Herzen für die verlorene Menschheit Not mit sich gebracht haben. Das ist gut so. Dadurch werden wir zu Betern gemacht, weil wir sonst zu bequem sind. Im Anfang hieß es faul. Geschwister, dass der Herr uns nicht in Faulheit im Gebet sieht. Sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Auch die Erretteten unterwerfen sich der Gerechtigkeit Gottes nicht, wenn die ewige Strafe im Feuergericht Gehennas nicht anerkannt wird. Obgleich es deutlicher nicht mehr gesagt werden kann, und es steht nicht nur einmal geschrieben. In Offenbarung 20, Vers 10 heißt es darum, sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, wenn eine Ewigkeit vorbei ist, fängt die nächste an. So ähnlich wie bei uns der Tag. Wenn es 24 Uhr ist, beginnt der nächste mit 0 Uhr. Dazwischen ist nichts. Nur, dass wir genau wissen, was das bedeutet, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine Ewigkeit hat einen Anfang und ein Ende. In unseren Gedankengütern verständlich gemacht, mag eine Ewigkeit 10 oder 20 Millionen Jahre haben. Aber wenn die vorbei ist, dann geht die nächste los. Damit wir Gehenna erkennen, was derer harrt, die sich haben nicht erlösen lassen. Und genau das ist Gottes Gerechtigkeit. Ewiges Gehenna. Ich werde da noch einiges dazu zu sagen, aber wir lassen es mal. Würde Gott Gehenna aufhören lassen, wäre der Herr ungerecht. Nach Römer 2, Vers 2. Dann wäre er ungerecht. Denn Gott würde das Gegenteil von dem tun, was er, unser Gott, an vielen Stellen im Worte Gottes geredet und niederschreiben ließ. Sonst wäre der Herr ewigkeitsbezogen, nicht nach 1. Korinther 5, Vers 28b, auf das Gott alles in allem sei. Bei allem ist ja die Fußnote, welche sagt, oder allen, so wie er in uns betreffs der Ewigkeit Rettergott sein wird und bleiben wird, ist er in den Verlorenen der Richtergott, in den gleichen Ewigkeiten der Ewigkeiten endlos. Und wenn es in der Korintherstelle heißt, in allen sei, Damit ist Gott auch in ihnen seines Geistes wegen. Die Sünde. Die Sünde ist eine so furchtbare Sache, das kann mit wenigen Worten gar nicht ausgedrückt werden. Und Gott hat allein das Mittel, Gott ist ein weiser Gott, aber er hat allein das Mittel Gehennas, um Ruhe und Frieden wiederherstellen zu lassen. In der Herrlichkeit des Himmels würde es keinen Frieden geben ohne Gehenna. Und würde Gott ein Auge zudrücken, dann ging der ganze Rummel oben von vorn wieder los. Das macht Gott nicht. Auch wenn wir das lieb hätten, er tut's nicht. Niemand von uns kann sagen, dass die abgefallenen Engel und die verlorenen Menschen nicht geistgehaucht wären. Sie sind es. Also ist von seinem Geist, im Hebräisch Ruach, dieser Ruach in ihnen, der zwar der Flamme des Gerichtes wegen Schmerzen hat, aber darüber zur Ruhe kommt. Seiner Gerechtigkeit wegen. Dort sind sie im Feuersee mit ihren Sünden. Nun ja, die Engel, sie haben keine Vergebung wie wir Menschen. Und die Menschen, die in dem Feuersee sein werden, haben von der Vergebung lediglich nicht Gebrauch gemacht. Aber dieses Delikt, nicht Gebrauch gemacht, ist ein Treten ihrer Füße der Liebe Gottes im Sohn. Und das lässt sich Gott schlussendlich nicht gefallen. Da sind sie und büßen wegen ihrer Sünden. Was die Sünden in der Engel- und Menschenwelt angerichtet haben, ist uns ein wenig bekannt, weil wir selbst darunter zu leiden haben. Sie haben aber keine Vergebung, weil sie kein Opfer haben. Eine opferlose Vergebung ist ganzer Blödsinn von Menschen geredet. Das gibt's in der ganzen Bibel nicht. Dann wäre Christus umsonst gekommen. Wenn der Vater seinen Sohn hätte sparen können für dieses Martyrium, hätte er es getan. Er hat ihn opfern müssen, weil es keinen anderen Weg gab, uns die Erlösung zu bringen. Also müssen sie ihre Sünde gerechterweise selbst als den Lohn ihrer eigenen Sünden tragen und büßen. Und genau das ist Gehenna. Wie können wir dankbar sein, dass der Herr Jesus unsere Sünden getragen hat? Wir werden erstaunt sein, wenn wir oben in der Herrlichkeit sind, wie messerscharf diese Trennung zwischen ewiger Errettung und ewiger Verdammnis an uns daran vorbeigegangen ist, dass wir auf die Seite unseres Retters kommen konnten. Es gibt keine Sünde, die nicht zugleich auch Lüge zum Inhalt hat. Und die Basis jedweder Sünde ist die Macht der Lüge. Je tiefer wir hineinschauen in das Element der Sünde, umso gewaltiger wird uns vor Augen gestellt die Macht der Lüge. Wohin sollte Gott denn sonst mit den verlorenen Geistern hinkommen, wenn nicht nach Gehenna? Dem Ort sicherster Verwahrung und den Ort der Gerechtigkeit seines Herzens, der Gerechtigkeit Gottes. Und in dem Textvers 31 heißt es, an welchen er den Erdkreis richten wird. In Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Ich möchte hier nur eine Überschrift setzen, ohne dass wir das groß untersuchen. Kein Feminismus. Diese satanischen Parolen, die rollen um die Erde, dass wir kaum nachkommen, was es in dieser Woche und was es in der nächsten Woche geben wird. Dass wir diesen Unsinn nicht nachreden. Es ist das erste Zeug aus der Alchemistenküche Satans. Die Propheten weissagen, nur ganz kurz einige Bibelstellen, in Zacharja 6,12, siehe, ein Mann, sein Name ist Spross. Punkt, 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 er wird den Tempel bauen. Hesekiel 40,3, ein Mann, dessen Aussehen, Punkt, 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 wie Erz. Hesekiel 43,7, da wird uns dieser Mann als der Herr gezeigt. Hesekiel 9,2, und ein Mann war in ihrer Mitte in Linnen gekleidet. Das war wieder der Herr. Jeremia 33,18, da heißt es, und den Priestern, den Leviten, soll es nie an einem Manne vor mir fehlen. Das steht nicht an einer Frau fehlen. Dass wir hier ganz klar in der Wahrheit bleiben. Und Jesaja 53,3, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Ich bin immer tief erschrocken, wenn ich, es ist also schon schlimm, wo wir hingeraten, ein Kreuz und das der Maria da vorgestellt. Wie man in solche Entartungen geraten kann und will auch noch bibelverbunden sein oder gottesverbunden sein, denen fällt nichts mehr anderes ein als die Dinge der Finsternis. Dieser eine Mann ist Jesus Christus. Die werden sich alle umgucken. Die werden sich umschauen, wenn sie ihn in seiner verherrlichten Situation als der wiederkehrende Weltrichter sehen werden. Den fällt allen die Kinnlade runter. Das sage ich. Und die bleibt unten. Er ist vom Vater bestimmt. Kein anderer kann überhaupt neben ihn gestellt werden. Beleidigung Gottes. Er hat das Zeugnis der Gerechtigkeit, die Erde zu richten, vom himmlischen Vater beauftragt bekommen. Und dann heißt es, und er hat allen den Beweis davon gegeben. Das hat Gott bewiesen. Interessant ist nur die nachfolgende Sache. Das bedeutet doch, dass der Beweis seiner Gerechtigkeit darin liegt, wie es heißt, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Totenauferweckung Jesu ist Beweis der Gerechtigkeit Gottes. Hochinteressante Redefolgen, die da herauskommen. Damit ist die Auferstehung Jesu der Beweis der Gerechtigkeit Gottes. Sollten wir uns merken. Denn dieser Satz kommt noch mehrmals in ähnlicher Form im Neuen Testament vor. So lesen wir über den Christus in Apostelgeschichte 2,24, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 42 steht geschrieben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volke zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und Toten ist. Das ist unser geliebter Herr. Über seine erhabene Größe werden die Menschen erstaunen, wenn sie wissen, wer der war, über den sie hier die Nase gerümpft haben. Haben abfällige Bemerkungen und Witzeleien über ihn gerissen. Haben seine Worte nicht für ernst genommen. Wer also die im Textvers geforderte Buße nicht erbringt, wird die Gerechtigkeit Gottes durch einen Mann erleben, welcher der Richter aller ist. Wohl dem, dessen Sünde der Herr am Kreuz gerichtet hat. Die wird nicht noch einmal gerichtet. Bei Gott ist Gerechtigkeit. Wohl dem, der seine Sünden am Kreuz von Golgatha gerichtet bekommen hat, solchen ist seine Auferstehung durch die unsere. Denn wir sind mit ihm eins gemacht worden, steht ja geschrieben, in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. So gewiss, wie wir mit Christus am Kreuz gestorben sind, das heißt, dass wir unsere Sünden ihm verurteilend ausgeliefert haben, so sicher werden wir bei der Auferstehung dabei sein. Hier gibt es kein Versteckspiel. Ganz klare, einfache Verhältnisse. Römer 6, Vers 5, da können wir es ja lesen. Durch seine Liebe sind wir durch unseren Herrn damit zugleich auch von der Unwissenheit befreit worden. Wir freuen uns darüber, dass der Herr diesen Zustand unserer Unwissenheit von uns weggenommen hat. Und jetzt rufen wir nur noch anhaltend: Herr Jesus, komme bald. Amen.